Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM zur gewohnten Stunde hier wieder im Programm. Wir heute Nachmittag mit dem Thema Freidenker, eine Thematik, die sicherlich auch mal sehr interessant ist. Und wir haben, ja, steht ein bisschen was auch in der Ankündigung drin, schon ein bisschen geschrieben. Es geht um die Trennung von Staat und Kirche, es geht um die Problematik der Säkularisierung und was eben alles damit verbunden ist. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist der Herr Johannes Moser. Herr Moser, herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Free FM in der Plattform.
Ja, danke schön für die Einladung.
Und ja, wir haben es schon gesagt, Thema ist Freidenker. Das heißt, ich bin mir sicher, Sie sind ein Freidenker. Und ich würde vorschlagen, damit wir trotzdem ein klein bisschen mehr über Sie wissen, zum einen, wer Sie sind, was Sie machen und dann eben vielleicht auch Ihr Bezug zu den Freidenkern, wie Sie dazugekommen sind, wie so Ihre vielleicht einfache Grundhaltung zur Thematik ist. Aber erstmal so allgemein, dass wir ein bisschen was über Sie erfahren, machen wir eine kurze Vorstellrunde.
Okay, also wie gesagt, mein Name ist Hans Moser. Ich war bis vor drei Jahren Lehrer, bin inzwischen im wohlverdienten, so sehe ich das, Ruhestand angelangt und seit circa 30 Jahren bei den Ulmer Freidenkerinnen und Freidenkern e.V., Ulm-Neu-Ulm e.V., muss ich sagen. Ja, ich bin in einem traditionell sozialdemokratischen Familienumfeld aufgewachsen, früh mit der Politik in Berührung gekommen als Jungsozialist. Allerdings dann bestimmte politische Richtungen, was Rüstungspolitik und solche Dinge anbelangt, konnte ich dann nicht mehr mittragen und Parteiklüngel auch nicht und bin dann schon relativ früh wieder aus der SPD ausgetreten. Dann natürlich während meines Studiums auch politisiert worden und als junger Mensch dann schon aus der Kirche ausgetreten. Und wie gesagt, habe dann, als ich vom Studium zurückkam nach Ulm, eine politische Heimat und eine philosophisch-denkerische Heimat gefunden bei den Ulmer Freidenkerinnen.
Ah, ja. Und ja. Das heißt, es ist auf jeden Fall, wie Sie schon gesagt haben, ein Neu-Ulmer Verein, ja. Und der dann auch, wenn ich Sie richtig verstehe, schon einige Jahrzehnte existiert, der also nicht ganz neu gegründet ist, sondern schon eine gewisse Tradition hat. Und wissen Sie, wie lange oder wann der gegründet wurde oder wie lange das schon?
Der wurde wieder gegründet und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 50er Jahre von ehemaligen Freidenkern und Sozialdemokraten und Sozialisten, ganz maßgeblich damals in der Nachkriegszeit ein Name, der inzwischen auch in Böfingen oben einen Straßennamen erhalten hat, unser verstorbener ehemaliger Vorsitzender Heinz Feuchter, der den Verein mit ein paar anderen Persönlichkeiten wieder gegründet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Freidenker gab es schon in der Weimarer Zeit hier in Ulm und nannten sich ab 1920 Freidenker. Und ansonsten haben die Freidenker natürlich eine lange, lange Tradition.
Das war jetzt auch gerade mein Gedanke, die Thematik Kirche und kirchenkritische Betrachtung der Dinge, das heißt Trennung von Staat und Kirche, das Thema überhaupt Kirche, wo überall der Einfluss besteht oder in irgendeiner Weise, ist dann wahrscheinlich etwas, was, vermute ich mal, bis vielleicht sogar in die lutherische Zeit zurückgeht, könnte ich mir vorstellen, wo man dann
viel weiter,
noch weiter
sogar. Noch viel weiter zurück. Ja. Also die Freidenker, die haben eigentlich ihre Wurzeln in der Antike. Ja, und das waren ja, das ist wohl bekannt auch, Zeiten, in denen es zumindest eine ganz weitreichende Toleranz gab. Schon im alten Griechenland die verschiedenen philosophischen Schulen, die existierten, ohne dass man dann sich gegenseitig die Köpfe abgeschlagen hat. Und diese Toleranz, die hat allerdings relativ schnell aufgehört, nachdem dann das Christentum im 4., 5. Jahrhundert sich als Staatsreligion etabliert hatte. Da hieß es dann ganz knallhart, Taufe oder Tod. Und egal, ob das jetzt die Sachsen waren, die da abgeschlachtet wurden, oder ob das individuelle Denker waren, wie Giordano Bruno, der dann um 1600 hingerichtet wurde. Einfach Menschen, die bestimmte Dinge, die als absolute Wahrheiten und Dogmas verkauft wurden, hinterfragt haben und in Zweifel gezogen haben, die wurden eben als Ketzer, ja, enthauptet, verbrannt oder sonst wie kalt gestellt. Und im 19. Jahrhundert kam dann natürlich dann dazu, beziehungsweise schon vorher im 17., 18. Jahrhundert, die Aufklärung, wo dann die Menschen, Philosophen wie Montesquieu, Voltaire und so weiter, sich erlaubt haben, auch kirchliche Wahrheiten in Frage zu stellen. Und im 19. Jahrhundert hat sich dann eine breite, bunte Palette an freidenkerischen Aktivitäten ausgebreitet, freigeistige, freikirchliche. Und seit Marx hat sich dann auch die Arbeiterbewegung mit dieser Thematik beschäftigt. Mhm. Ja, das sind dann zum Beispiel im 19. Jahrhundert Feuerbestattungsvereine entstanden, die eine soziale Notwendigkeit waren, weil in den anwachsenden Städten es sich die Arbeiter gar nicht leisten konnten, Grabpflege und Gräber zu haben. Also hat man Feuerbestattung gemacht, was die Kirchen anfänglich ja heftigst bekämpft haben als unchristlich. Und aus diesen Vereinen, die sich dann eben auch mit Ideen der Arbeiterbewegung verbunden haben, sind dann Freidenkervereine entstanden.
Oh ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Tradition. Sie haben gesagt, geht bis in, ja, eigentlich dann Mittelalter und früher Anfänge des Christen oder vor der Christenheit irgendwo schon zurück. Also auf jeden Fall eine Bewegung. Kann man sagen, dass diese Bewegung ja auch ein bisschen irgendwo vielleicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend ist, wo man gesagt hat, also bestimmte Glaubensdogmen von wegen, die Welt ist in 7 Tagen erschaffen und worden, wird von Freidenkern wahrscheinlich auf wissenschaftlicher Basis und Erkenntnisse der Astronomie in Frage gestellt. Kann man sagen, dass da vielleicht auch dann Leute, die einfach ein bisschen vielleicht in Richtung Physik oder in irgendeiner Richtung Wissenschaft irgendwie sich befasst haben, im Prinzip nicht nur ganz eben auf der Glaubensschiene waren, sondern vielleicht ein bisschen auf der wissenschaftlichen Schiene sich dieser Ecke zugewandt haben. Also so ein bisschen, weil Sie Giordano Bruno auch genannt, da fallen natürlich die ganzen, Sie haben Ketzer genannt, die ganzen Leute ein, die dann in dem Mittelalter auch die Frage stellen.
Galileo,
genau, die ja Wissenschaftler oder Astronomen waren und eben das Thema
Kopernikus,
genau.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz dazwischen schieben, dass diese Freidenkervereine, die in der Weimarer Zeit an die 4,5 Millionen Mitglieder hatten, dass die natürlich in der nationalsozialistischen Zeit sofort verboten wurden, deren Vermögen als Vereine eingezogen. Einige Leute sind dann auch in KZs hingerichtet worden, unter anderem der Vorsitzende des Deutschen Freidenkerbundes, Max Sievers, wurde hingerichtet. Und eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich dann diese Freidenkervereine wieder gegründet. Vorerst mal hauptsächlich im Norden Deutschlands, in den größeren Städten, aber dann zunehmend auch in Süddeutschland. Mhm. Was die Frage jetzt Weltbild anbelangt, ist ganz klar. Wir Freidenker sagen, Dogmen lehnen wir ab. Das sind eben Sätze, die einen absoluten Wahrheitsanspruch für sich beanspruchen. Und das gibt es für Freidenker nicht. Wir haben ein auf der Wissenschaft basiertes Weltbild. Da müssen einfach Theorien verifiziert werden. Und so wie wir eben in der Geschichte erfahren haben, viele Dinge, die als wahr erachtet wurden, sind von Wissenschaften dann widerlegt worden, ausgedehnt worden und eben ad absurdum geführt worden. Und so sagen wir eben, das, was wir heute wissen, ist Stand heute. Und es kann sein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse neue Dinge bringen. Und dann müssen wir unser Weltbild eben entsprechend korrigieren.
Ja.
Während Religionen eben immer für sich beanspruchen, die absolute Wahrheit zu haben. Und was mit den Leuten passiert ist, die eben diese Wahrheiten angezweifelt haben, das haben wir gerade eben kurz angedeutet mit Giordano Bruno, der nach 12 Jahren Haft und Folter bei lebendigem Leib in Rom verbrannt wurde, von Galileo Galilei, der seine Theorien widerrufen musste 30 Jahre später, aber nur deshalb widerrufen hat, weil er eben wusste, wie es Giordano Bruno ging, 30 Jahre vor ihm. Mhm. Ja. Und hätte er auf seinen Theorien, die er ja als Erkenntnisse hatte, beharrt, wäre es ihm wohl ähnlich ergangen. Mhm. Oder dann eben auch Kopernikus, der seine Bücher eben kurz vor seinem Tod erst veröffentlicht hat, aus Angst, als Ketzer dann eben abgeurteilt zu werden.
Also eine ganz klar in die Richtung Wissenschaft.
Wissenschaftsbasiertes Weltbild.
Wissenschaftsbasiertes Weltbild. Das heißt ganz auch klar. Wahrscheinlich viele Leute, die der Wissenschaft eben dann tätig waren, zugetan waren, waren dann auch Freidenker, kann ich mir vorstellen.
Mhm. Ja. Ja. Also bei uns in unserem Verein sind Mitglieder Atheisten, aber auch Agnostiker, um das mal kurz zu erklären. Atheisten sind einfach Leute, die grundsätzlich sagen, es gibt keinen Gott. Agnostiker sagen, ich kann das nicht beweisen, dass es keinen gibt. Ich kann aber auch nicht beweisen, dass es einen gibt und dass es keinen gibt. Und deshalb ist das für einen Agnostiker einfach Sache, die uns gar nicht interessiert. Ja, denn irgendwo berühren sich diese beiden Punkte. Ja, nur wenn ich etwas nicht beweisen kann, dann kann ich eben auch an das fliegende Spaghetti-Monster glauben. Ja, das kann mir auch keiner beweisen, dass es es nicht gibt. Ja, das ist jetzt so die Erkenntnis. Aber wir glauben halt nicht, dass es eine außerirdische Macht oder Mächte gibt, die das Geschehen auf der Erde lenken. Also diese Textzeile, die Christen und andere natürlich beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, die finden wir schon ziemlich dreist an Betracht der Unfälle, der Katastrophen, die da jeden Tag passieren, dass Familien, Kinder ausgelöscht werden. Da kann das einfach nicht stehen bleiben. Mhm. Ja. Und wenn dann eben solche Sätze fallen wie von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, ja, das sind so eigentlich intolerante Totschlagargumente. Ich habe die Wahrheit und sonst niemand.
Das ist genau, glaube ich, die Problematik, die wahrscheinlich mit Religion und all dem Thema, was heute auch vielleicht zu vielen Konflikten führt, irgendwo dann da ist. Ja. Aber ich wollte noch kurz, bevor wir da sicherlich gleich noch näher drauf eingehen, fragen, wie viele Mitglieder hat denn Ihr Verein in Ulm-Neu-Ulm?
Wir haben circa 120 Mitglieder.
Oh ja, doch, ja. Aha. Ja, also 120 ist ja schon eine ganze Menge.
Ja. Wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt im Mai einen Infostand in der Hirschstraße zusammen mit der Giordano Bruno Stiftung, wie der Name schon sagt, eine humanistische Organisation, in der Absicht natürlich, wir haben auch noch andere Aktivitäten, Nachwuchs zu generieren. Ganz einfach deshalb, weil unsere 120 Mitglieder inzwischen ein Durchschnittsalter haben von, ja, ich würde sagen, Mitte 60. Und das ist natürlich ein Problem, wie für viele andere Organisationen auch.
Ich glaube auch, was Sie gerade sagen, kenne ich auch von der Weise von anderen Vereinen. Ich nenne mal eine Gruppe, die Astronomische Arbeitsgruppe, die Ihnen sicherlich vom Gedankengut relativ nahe steht oder sehr nahe steht. Denn das sind überwiegend auch Leute, die eher im wissenschaftlichen und eher im atheistischen Bereich, so denke ich mal, zu Hause sind und weniger in Richtung Glaubensphilosophie und zu Themen wie zum Beispiel dann Horoskope und sowas oder was mit Astrologie zu tun hat, vehement ablegen, sondern auch wissenschaftliche Astronomie beruhen und oder sich auf das beschränken. In jedem Falle sind bei Ihnen also eher, ja, sagen Sie, die Älteren. Das heißt, die Fragestellung, junge Leute, wie ist das überhaupt heute? Sind, ich dachte, wesentlich auch junge Leute aus den Kirchen eher raus und die wesentlich oder eher die jüngeren Leute, die vielleicht nicht mehr an dieser Kirchen, sagen wir mal, denke, so verhaftet sind, mehr eher vielleicht sogar an einer materialistischen und kommerziell irgendwo orientierten denke. Also, ich hätte jetzt vermutet, dass da vielleicht sogar eher dann auch junge Leute irgendwie zu Ihnen kommen, aber irgendwie dann doch nicht, oder?
Es ist leider nicht so, aber gleich ist mir aufgefallen, dass Sie materialistisch und kommerziell gleich in einen Topf geworfen haben. Ja. Also wenn wir sagen, wir haben eine materialistische Weltanschauung, dann warne ich vor dem Missverständnis, Materialismus gleich kommerziell zu setzen. Denn das heißt ganz einfach, dass die Materie, also sprich, das, was auf der Erde da ist, unser Leben bestimmt. Ja, und es wird sehr, sehr häufig gebraucht, wenn man sagt, der denkt materialistisch, dass er nur an Kohle denkt, ans Geld denkt natürlich. Das ist damit nicht gemeint.
Ja.
Ja, und dann ist es leider so, inzwischen sind ja, ist die größte Gruppe der deutschen Bevölkerung die Gruppe der nicht konfessionell gebundenen. Wesentlich größer als die Katholiken und Evangelischen zusammen. Ich habe sogar also die Zahlen da, wenn es interessiert, die suche ich dann noch. Ja, also einiges klärt um die 33%. Moment, ja. Im Dezember 2017 die Forschungsgruppe FOWID festgestellt, 28% der Deutschen sind katholisch, 26% evangelisch, 5% Muslime, dann noch ein paar Prozent andersgläubige und 37% ohne Konfession. Mhm. ausgetreten, aber jetzt nicht nur aus dem Grund, dass sie die Kirchensteuer sparen wollen, sondern weil vielleicht die Kirchensteuer mit der Lehre, die da verbraten wird, nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Aber es ist halt leider so, dass die Menschen, die aus der Kirche austreten, dann eben nicht gleichzeitig sich eine andere geistige Heimat suchen. Und es gibt ja außer den Freidenkern den Bund für Geistesfreiheit, der hauptsächlich in Augsburg, München sehr aktiv ist. Dann gibt's IPCA, das ist der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten. Es gibt die Giordano-Bruno-Stiftung, es gibt die Humanisten in ganz Deutschland, Humanistischen Verband, aber bei weitem nicht eben diese Mitgliederbewegung wie die Austrittsbewegung. Das ist nicht deckungsgleich, leider. Und da suchen wir eben dringend auch Nachwuchs. Drum haben wir jetzt also auch aufgelegt ein Projekt, das wir wiederbeleben möchten, die Jugendfeier. Wo ich da auch maßgeblich an den Inhalten mitarbeite. Wir hatten vor circa 15, 20 Jahren schon Jugendfeiern in Ulm, eben als Pendant zur Konfirmation oder zur Firmung für junge Leute so zwischen 14 und 15 an der Schwelle vom Kindsein zum Erwachsensein. Wobei eben wir Wert drauf legen auf die Selbstbestimmung der Jugendlichen, die das Programm inhaltlich auch mitgestalten, der Vorbereitungswochenenden philosophisch, historisch mit Ausflug und solchen Dingen, Museumsbesuchen, aber auch inhaltlich die Jugendfeier selber mitgestalten. Und falls sich da Interessenten finden, wäre ich natürlich dankbar, wenn man sich bei mir meldet, denn dann könnten wir in Ulm dieses Projekt wieder aufleben lassen. Für Jugendliche, grob gesagt, zwischen 14 und 15, so, die eben keine Konfirmation oder Firmung haben.
Also jedenfalls grob ist das die Thematik so, viele Leute treten aus der Kirche aus, die einen, weil sie das Geld sparen wollen, die anderen, weil sie eben mit der Glaubensphilosophie oder mit der Glaubensauslegung oder mit dem Glauben schlechthin nicht mehr einverstanden sind, und aber bedeutet nicht automatisch, dass sie Zulauf bekommen, sondern viele Leute sagen okay, ist für mich erledigt, das Thema, aber darüber hinaus entwickeln sie keine anderen, sagen wir, in geistiger Ausprägung irgendwo entwickelten Aktivitäten, sondern ja, machen Sport oder machen, genießen sonst irgendwie die Freizeit.
Aber auch in dem Bereich ist es so, man macht Sport, aber nicht mehr im Sportverein. Ja. Und wenn, dann will man sich nicht mehr festbinden. Ja, ich war selber auch lange genug im Sport aktiv, auch als Trainer. Und es ist dann häufig so, man nimmt den Sport mit, wenn es einem reinpasst. Ja, aber dann zu sagen, ich bin fix dabei bei dem Team oder so und binde mich da oder gar ehrenamtlich engagiert. Ja, das sind immer weniger, und alle Vereine haben da Probleme im Nachwuchsbereich.
Naja, kriegen wir ja auch mit, wenn Vereine da sind, dass an vielen Stellen dann eben genau dieses Thema ist. Wir suchen dringend Nachwuchs und junge Leute. Sie sind, Sie sagten, präsent gewesen in der Hirschstraße zuletzt. Jetzt weiß ich nicht, haben Sie ja auch irgendwo eine Niederlassung im Sinne oder ein Vereinsheim oder irgendwo?
Nein, Vereinsheim haben wir nicht.
Ja.
Wir treffen uns zu Vorstandssitzungen immer in einem Privathaus. Und wenn wir öffentliche Veranstaltungen haben, dann haben wir die häufig im Gewerkschaftshaus, am Weinhof. Oder wir kooperieren mit der VH und haben dann Veranstaltungen mit der VH zusammen. Wir machen Ausflüge, allerdings immer thematisch, historisch oder kulturhistorisch, kunsthistorisch ausgerichtet, mit Führungen. Wir veranstalten Vorträge zu politischen, wirtschaftlichen Themen. Nächsten Dienstag im Gewerkschaftshaus zum Beispiel von unserem Vorsitzenden ein Vortrag über Boden als Lebensgrundlage und Boden als Spekulationsobjekt und in der kapitalistischen Vermarktung. Ja, also ein sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich. Und solche Themen sprechen wir an, oder auch Patientenverfügung oder solche Dinge. Des Weiteren haben wir Freidenker, ich bin auch seit 30 Jahren, denke ich, so circa Bestattungssprecher. Wir haben insgesamt 4 Bestattungssprecher von uns Freidenkern. Und wer Mitglied bei den Freidenkern ist, der wendet sich dann natürlich an einen von uns 4, aber auch Leute, die nicht Mitglied sind, können sich an uns wenden. Also und die eine nicht kirchliche Bestattung wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Sie haben eine hohe Breite. Die einen tendieren mehr vielleicht den Fokus auf wissenschaftliche Diskussionen, ja. Erkenntnis zu legen. Die anderen mehr vielleicht religionskritische, sozial, auch vielleicht sogar sozialkritische, weil ich habe entnommen, Sozialdemokraten haben Sie auch gesagt, ja, ja, dass Sie dabei waren, gesellschaftspolitische oder Gesellschaftsthemen im Sinne von wahrscheinlich auch Sozialgesetzgebung und solche Geschichten, können wir vorstellen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt zunächst aber mal eine Musik und danach gucken wir einfach vielleicht ein bisschen näher auf Ihre Aktivitäten und Sie haben Musik heute mitgebracht, dann dürfen Sie die selbstverständlich auch gerne ansagen. Was hören wir denn jetzt Schönes?
Ja, das ist Miss You Blues. Und zwar, weil heute Abend, habe ich vorher gerade im Radio gehört, in der Schleierhalle in Stuttgart ist heute Mark Knopfler mit seiner neuen CD Privateering.
Das heißt,
und das ist aus dieser CD.
Sie sind auf jeden Fall Fan von Mark Knopfler und wahrscheinlich dann eben aus der Dire Straits, so in denen es
ja, gesagt. Richtig.
Ich glaube Ende der 70er Jahre. Gut, wir hören rein, hier ist also Mark Knopfler. Mark Knopfler in der Plattform hier bei Radio Free FM heute Nachmittag und wir sprechen in der Plattform über die Freidenker Ulm-Neu-Ulm, ein Verein. Wir haben schon gerade ein bisschen über die, ja, eigentlich die Themen, über die Grundbelange, um die es geht bei den Freidenkern gesprochen, Denkern gesprochen. Wir wollen aber vielleicht doch ein paar Themen auch ins Detail anschauen, besprechen. Zuvor würde ich aber vorschlagen, dass wir, Herr Moser, noch die Webseite von Ihnen auch sagen, denn Sie haben, ich habe das gesehen, auch eine Webseite und der ein oder andere möchte vielleicht ein bisschen irgendwo nachlesen, ein bisschen mehr über Sie erfahren und vielleicht auch Ihr Programm und Ihre Inhalte anschauen. Haben Sie denn Ihre Webseite gerade auswendig im Kopf? Sonst gucke ich nach und wir sagen es nachher. Ah, Sie haben es da. Dann können diejenigen, die uns hören und nebenbei vielleicht ein bisschen im Internet schauen wollen, gerne auch hier mal auf Ihre Webseite schauen.
Das ist jetzt hier gar nicht drauf.
Ich glaube, wenn man Freidenker Ulm
bei Google Freidenker Ulm eingibt, kommt man sofort auf unsere Homepage.
Genau, und da steht ja das ein oder
Programm,
andere,
was jetzt auch aktuelles, alles drauf.
Was ich Sie noch fragen wollte, gibt es denn irgendwo auch so im Sinne einer dann Vereinssatzung irgendwie so, oder irgendwie so eine Zielbeschreibung oder Themenbeschreibung, was so Ihre Ziele sind, was so Ihre Grundhaltung, Denke irgendwo ist? Gibt es denn sowas auch zum Nachlesen, also wo Sie auch vielleicht einfach oder die Freidenker, das ist ja nicht nur in Ulm eine Bewegung, sondern eine irgendwo auch mit Historie, mit wahrscheinlich in anderen Städten, in anderen Ländern irgendwo zu findende Gruppierung. Es gibt da irgendwie auch so wie so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Grundgesetz. Ja, irgendwie etwas, wo das beschrieben wird, wo drin steht, die Freidenker sehen sie so und so, haben diese Ziele, verfolgen das, sehen bestimmte Entwicklungen kritisch, bestimmte Themen, gerade im kirchlichen Zusammenhang oder im sozialen Zusammenhang und beackern dies und jenen Themenfelder. Gibt es da irgendwie was, wo man das auch so ein bisschen lesen kann oder wo das beschrieben ist?
Es ist schon schwierig, was sich alles unter dem Begriff Freidenker subsumieren lässt. Also Free Thinker, der Begriff stammt eigentlich aus dem Englischen, wurde von einem englischen Philosophen zum ersten Mal gebraucht und dann auch nach Deutschland übertragen. Und es gibt zum Beispiel in Dortmund, mit Sitz Dortmund, den Deutschen Freidenkerverband, aus dem sind die Ulmer schon vor 30 Jahren, 35 Jahren ausgetreten, weil die waren eben streng kommunistisch orientiert und da wollten wir uns damals eben nicht so gängeln lassen, an eine Parteipolitik binden, die beinahe gutgläubig Moskau-hörig war. Und trotzdem heißt die Deutsche Freidenkerverband, dann, wie vorher hatte ich schon einige dieser Organisationen erwähnt, aber es gibt keinen europaweiten definierten Begriff, was Freidenker sind.
Ja.
Wir haben allerdings auf unserer Homepage, natürlich, wenn man da Ulmer Freidenker eingibt, steht eben vieles drauf, was wir als Grundgedanken haben und unsere Aktivitäten, ja, was wir so denken.
Ja. Auf jeden Fall, es ist nichts, was irgendwie geheimnisvoll ist.
Der
Christoph Wilhelm hat auf der Ankündigung der Plattform geschrieben, Achtung, hat nichts zu tun mit den Freimaurern zum Beispiel oder mit irgendwelchen geheimnisvoll klingenden
Dingen,
sondern das ist was völlig anderes.
Wir sehen unsere Aufgaben zum Beispiel im Eintreten für Frieden und soziale Gerechtigkeit, wissenschaftlicher Materialismus, Eintretung von Trennung von Staat und Kirche ist uns sehr wichtig und von Schule und Kirche. Ja, und Anerkennung von Glaubens- und Gewissensfreiheit. Und es bedeutet aber auch die Freiheit, keinem Glauben anzugehören. Ja.
Und Sie haben es vorher, glaube ich, gesagt, oder wir hatten ein paar ausgesprochen, ein wichtiges Element ist bei Ihnen auch die Toleranz. Ja. Nämlich das Thema, nicht versuchen, einem anderen die Meinung oder die irgendwelche Dogmen aufzuoktroyieren, sondern absolut die so freie Entfaltung nach eigenem Gefallen oder eigenen Maßstäben zu definieren.
Ja. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist zu betonen, wir sind keine Kirchenfeinde. Mhm. Ja, wir sind Kirchenkritiker. Und ich persönlich, ich habe also auch große Hochachtung und Anerkennung für Menschen, die sich sozial engagieren oder auch beruflich im Pflegebereich tätig sind. Egal, welche Motivation da dahinter steckt, ob die aus christlichen oder sonstigen Gründen sich diesen Tätigkeiten verschrieben haben, das ist mir eigentlich egal. Ich habe Anerkennung und Hochachtung vor diesen Menschen. Ja. Was ich allerdings nicht akzeptiere, ist, dass eben wir nicht kirchlich Gebundenen zu einem großen Teil die kirchlichen Aktivitäten mitfinanzieren, ja, und gegen die allgemeine Denke, dass wer sozusagen Mitglied der Kirche ist, der hat die Werte Mitteleuropas mit Löffeln gefressen und alle anderen brauchen Nachhilfeunterricht. Mhm. Und das ist etwas, was mich manchmal auch auf die Palme bringt, wenn Politiker und auch Kleriker eben behaupten, die Werte, die mir heute wichtig sind, unsere stehen im Grundgesetz und die seien sozusagen auf dem christlich-jüdischen Hintergrund Mitteleuropas gewachsen. Und das stimmt einfach nicht. Wer sich ein bisschen in der Historie auskennt, der weiß, dass diese Werte wie Toleranz, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter, dass die zum Teil gegen den heftigsten Widerstand der Kirchen erkämpft werden mussten. Und dass viele Menschen dabei ihr Leben lassen mussten für den Kampf für diese Freiheit. Und deshalb halte ich das für eine arrogante Anmaßung, sich das auf die Fahnen zu schreiben. Ja, denn dass bei uns heute die Kirchen diese Macht nicht haben, ja, wie im Mittelalter, das haben die ja nicht freiwillig abgegeben. Das wurde ihnen peu à peu abgenommen durch die Gedankenwelt der Aufklärung und durch politische Entwicklungen.
Ja, generell, was Sie es angesprochen haben, wir haben heute im Grundgesetz definiert, dass im Prinzip Staat und Kirche getrennt sein sollen. Aber ich glaube, die Realisierung bzw. die Umsetzung ist aus Ihrer Sicht nicht befriedigend. Wir zahlen zum Beispiel, jeder zahlt irgendwo noch Kirchensteuer. Das heißt, an der Stelle ist ja auch ein kirchliches Element irgendwo staatlich verknüpft, irgendwo, wenn man so will. Ja, vielleicht führen wir einfach mal geradeaus, wo Sie sehen oder wo Sie auch sagen, hier gibt es eine Einflussnahme oder hier gibt es eine Bindung oder eine Verknüpfung. Sie sagen, hier sind Staat und Kirche eben nicht getrennt. Hier ist eigentlich irgendwas, wo man als kritischer Betrachter der Dinge sagen muss, Moment, ist das eigentlich richtig oder kann man an der Stelle nicht sagen, so darf es nicht sein.
Gut, fange ich mal mit einem kleineren Problem an oder für manche vielleicht auch größeres Thema Kirchensteuer. Das ist ein Konstrukt, das es in kaum einem anderen Land der Welt so gibt wie in Deutschland, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht, was den Kirchen dadurch natürlich enorm Verwaltungskosten spart. Sie zahlen dafür zwar einen kleinen Obolus, aber das spart ihnen enorm Kosten. Des Weiteren steht natürlich irgendwo in Gesetzen, dass niemand gezwungen werden kann, seine Konfession bekannt zu geben. Wenn ich aber jetzt Arbeitnehmer bin und auf meiner Lohnsteuerkarte muss ich dann eintragen lassen, ob ich katholisch, evangelisch bin oder ohne Konfession, dann gut, es gibt viele Arbeitgeber, die kümmern sich heute nicht mehr drum. Aber für manche Arbeitgeber ist das ein Kriterium. Ja, zumal wir ja in Rechnung stellen müssen, dass Caritas und Diakonie, die mit zu den größten Arbeitgebern in der Bundesrepublik gehören. Mhm. Das ist einmal das eine Ding, dass ich meine Konfession offenlegen muss oder ob ich nicht konfessionell gebunden bin. Des Weiteren gelten für Rundfunkräte zum Beispiel. In den Rundfunkräten sitzen selbstverständlich kirchliche Vertreter drin, aber keine Vertreter der konfessionsfreien oder humanistischen Verbände, ja, obwohl sie die größte Gruppe sind. Dann sollte man wissen, und das habe ich jetzt an dem Infostand und am 1. Mai, wenn wir Infos machen, immer wieder festgestellt, dass kaum jemand der Bevölkerung weiß, dass die Bischofsgehälter gar nicht von den Kirchen bezahlt werden, sondern dass die Bischofsgehälter der Staat bezahlt. Ja, einschließlich Domkapitulare. Ich habe hier eine Zahl aus dem Jahr 2010 zum Beispiel noch von Bayern. Ja, da werden die Gehälter von 7 Erzbischöfen und Bischöfen, von 12 Weihbischöfen, 14 Dignitären, 60 Kanonikern, 12 Domvikaren und Generalvikare und so weiter bezahlt. Ja, und das zahlt der Steuerzahler. Also auch der Muslim oder der nicht konfessionell Gebundene bezahlt die Gehälter der Bischöfe. Mhm. Bischof Marx verdient zum Beispiel zurzeit um die 13.500 Euro im Monat. 13.500 Euro im Monat ist der Chef der Bischofskonferenz. Mhm. Ja, und er wohnt natürlich gegen eine ordentliche Miete in einem renovierten Palais in München, einschließlich Fahrer- und Dienstauto und solche Dinge. Mhm. Ja, und das finden wir einfach nicht okay. Und zu diesen fast 10 Milliarden Kirchensteuern, die die beiden Großkirchen jährlich einnehmen, kommen dann noch die sogenannten Staatsleistungen. Diesen Begriff kennt auch kaum jemand, wenn man zum Infostand deutlich macht. Da muss ich vielleicht etwas weiter ausholen.
Gerne, ja.
Diese Staatsleistungen sind dynamisiert, an die Inflationsrate angegliedert. Und die betrugen zum Beispiel im Jahr 2016 510 Millionen Euro, 2017 524 und jetzt im letzten Jahr 538 Millionen Euro. Und diese Staatsleistungen haben überhaupt nichts mit der Kirchensteuer zu tun. Die sind Entschädigungszahlungen für Enteignungen kirchlichen Besitzes aus den napoleonischen Kriegen. Mhm. Ja. 1803 gab es einen Reichstagsbeschluss, nachdem deutsche Fürsten, die eben links des Rheins von Napoleon enteignet wurden, rechts des Rheins sich Land zurückholen dürfen. Und dadurch wurden Klöster enteignet, das war die Säkularisierung, und auch freie Reichsstädte wie Ulm, Biberach und so weiter, denen wurde ihr Land weggenommen, das war die Mediatisierung. Und für diesen Landverlust wurden dann Entschädigungszahlungen ausgemacht. Und jetzt gehe ich einfach mal 100 Jahre weiter. 1919 wurde in der Weimarer Verfassung festgeschrieben, ja, dass diese Staatsleistungen abzulösen sind. Dieser Artikel 138 Weimarer Verfassung wurde wortgleich in das Grundgesetz übernommen 1949, dass diese Staatsleistungen abzulösen sind. Ja. Bis heute wurde das nicht umgesetzt und deshalb sprechen wir von 100 Jahren Bruch der Verfassung. Ja, und zwar in den letzten Jahren wurden mehrfach von den Linken im Bundestag Initiativen gestartet, dass man diese Ablösung endlich machen solle. Aber da ist ein schwarzes Peterspiel im Gange. Ja, in dem Grundgesetzartikel heißt es, die Rahmenrichtlinien legt der Bund fest. Die Umsetzung dieser Rahmenrichtlinien obliegt den Bundesländern. Mhm. Hamburg und Bremen haben schon 1949 gesagt, wir zahlen nicht mehr. Alle anderen Bundesländer bezahlen. Und jetzt kommt dieses schwarze Peterspiel. Die einen sagen, die müssen erst die Rahmenrichtlinien festlegen und die anderen sagen, ja, die müssen es machen. Mhm. Ja, und das ist so dieses Spiel und es funktioniert, weil die Lobby der Kirchen das bisher eben immer verhindert hat, dass diese Leistungen endgültig abgelegt sind. Mhm. Und wir sind also der Meinung, nach 100 Jahren Verfassungsbruch reicht es einfach. Mhm. Allein die Zahlungen zu Zeiten der Bundesrepublik summieren sich auf 17 bis 18 Milliarden insgesamt. Und wir denken, dass diese Entschädigungen für 1803, die Enteignungen, damit längst abgegolten sind und das sollte beendet werden.
Wie ist denn das in Bezug auf Parteien? Gibt es dann in irgendeiner Weise dann auch eine Bindung, dass man sagen kann, bestimmte Parteien, ich vermute mal, dass so Richtung so CDU, CSU natürlich sehr stark kirchlich geprägt sind? Oder haben sie sogar C, das Christi Soziale, das Christliche sogar im Namen? Und wahrscheinlich da eher, sagen wir, eine sehr konservative oder beziehungsweise eher in Richtung
Bremsen.
Ja, genau. Politik passiert über ein Sozialprogramm. Bei der SPD, denke ich, ist das eher nicht so. Sozialgesetzgebung, alles bismarckische Zeit, das ist SPD. Das ist eher die vielleicht in dem Sinne fortschrittliche, anführungszeichen fortschrittlichere oder die einfach nicht so kirchengebundene Entwicklung, denke ich mal.
Ja, schön wäre es, wenn sich da eine Koalition derer zusammenfinden würde, aber es ist leider nicht so.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel den Werdegang der Grünen sehen, seit ihrer Entstehung, die haben auch sehr starke christliche Wurzeln. Also die christlichen Elemente bei den Grünen sind auch noch relativ stark. In derselben Sparte würde ich auch die SPD ansiedeln. Vor wenigen Monaten hat der Vorstand der SPD einen säkularen Arbeitskreis der SPD-Abgeordneten abgelehnt. Den gibt es inzwischen bei den Grünen und bei den Linken natürlich auch. Ja, aber die SPD hat es abgelehnt, ihre Abgeordneten einen säkularen Arbeitskreis bilden zu lassen. Es gibt Arbeitskreise für alle möglichen Themen. Nur das hat der Vorstand der SPD niedergebügelt. Also auch da sind die Stimmen relativ stark, die gegen diese Ablösung sprechen. Aber vielleicht wird in den nächsten Jahren auch von Seiten der Bürger, wenn man eben immer wieder auch diese Aufklärung betreibt, die wie ich jetzt gerade hier mache, der Druck stärker, dass das in die Parteien dann hineingetragen wird. Und nach dem Motto, steht der Tropfen höhlt den Stein, werden wir dann vielleicht schon irgendwann mal das ablösen können, was Napoleon damals verursacht hat.
Ja, ich gucke gerade so auf die Uhr, wir haben 16.40 Uhr, Herr Moser, dann würde ich fast sagen, wir spielen nochmal Musik.
Ja, gerne.
Und ich ziehe einfach mal rein, der Titel heißt You Changed Me, ich weiß noch gerade den Interpreten nicht, wir ziehen einfach mal rein und in 3 Minuten und 11 sind wir wieder zurück bei der Plattform. Radio Free FM, die Plattform mit dem Thema Freidenker bzw. den Freidenkern Ulm, Neu-Ulm e.V. Mein Studiogast ist der Johannes Moser und wir haben schon wieder ein klein bisschen mehr dazugelernt. Wir haben über die Problematik Kirche und Staat und verschiedene Dinge, die eben aus Sicht der Freidenker problematisch sind, gesprochen. Herr Moser, Sie haben vorher gesagt, die Thematik Einflussnahme von Kirchen auf die Medien sehen Sie auch sehr kritisch. Also Radio Free FM ist ein freies Radio. Wir dürfen eigentlich tun und lassen, was wir wollen, soweit es natürlich den Reglementarien des unserer Lizenz Geber unterliegt, aber uns kommt niemand und sagt, ihr müsst jetzt das oder dürft jenes nicht, im Sinne von kirchlicher Beeinflussung, das gibt es bei uns nicht. Wo sehen Sie das konkret bei den Medien oder wie wirkt sich das an welcher Stelle bei Ihnen Ihrer Erfahrung nach aus? Oder?
Ja, kleines Beispiel, ich habe mal im Süddeutschen Rundfunk angerufen, Sonntagmorgens, da denke ich immer, ich bin bei Radio Vatikan, da kommt eben den ganzen Sonntagvormittag kirchliche Sendung zu verschiedensten Themen und wie gesagt, dass die natürlich solche Sendungen machen dürfen, ist okay, klar. Aber das sollte dann eben proportional anderen Gruppierungen wie den Humanisten oder Freidenkern eben auch die Möglichkeit gegeben werden. Und diese Proportionen stimmen eben nicht. Ich möchte niemand die Meinung, Meinungsäußerung verbieten, sondern der Proporz stimmt nicht. Aber das liegt eben daran, dass die Lobby der beiden großen Kirchen eben noch sehr, sehr stark ist. Ja. Und das gilt natürlich auch für jedes Gemeindeblatt, wenn Sie da gucken, wie viele Seiten da für die kirchlichen Aktivitäten und Gottesdienste zur Verfügung gestellt wird. Ja, soll jeder dieses Recht haben, aber dann eben proportional andere auch. Und über diese Medien wird natürlich auch die Politik entsprechend beeinflusst, denke ich jetzt an dieses unsägliche Urteil zum Thema Sterbehilfe, das da vor 1,5 Jahren gefällt wurde, dass Menschen, die für sich selber selbstbestimmt beschließen, den Weg aus dem Leben zu scheiden, gehen zu wollen, dass denen das verboten wird und dass Menschen, die da Hilfestellung leisten können, Ärzten, so quasi kriminelles Verhalten unterstellt wird und das unter Strafe gestellt ist. Das ist ein Unding und es gab zwar eine lange, heiße Diskussion, auch im Bundestag, aber da hat sich eben dann die kirchliche Denkweise, die christliche Denkweise durchgesetzt.
Da fallen mir natürlich 2 weitere Themen ein, die vielleicht auch ein bisschen mit unter kirchlichen Aspekt kritisch gesehen werden oder wo Sie als Freidenker bestimmte Ansicht haben. Das sind das Thema Abtreibung, fällt mir ein, Paragraph 218 und so weiter, in den 70er Jahren heiß umstritten. Das Thema Homo-Ehe wahrscheinlich auch, wo es ja auch kirchlicherseits wahrscheinlich von vieler Seite, kirchlicherseits eine andere Sicht gibt, als das, was Sie wahrscheinlich dann sehen.
Ganz klar. Und dass jetzt die Kirchen in bestimmten Bereichen nachgeben müssen, was jetzt die Verhältnisse, das ja, Behandeln homosexueller Paare und so weiter, jetzt fängt man langsam an, Segnungen zu machen, aber keine Eheschließung und solche Dinge. Dieses Nachgeben ist ja nicht geschuldet einer Änderung der Denkweise, sondern ist geschuldet dem öffentlichen Druck. Und nur da bewegt sich was. Ich habe noch einen anderen Punkt, der mir am Herzen liegt, das ist die Beschneidung.
Oh ja. Ja?
Es gab in Köln ein Urteil, dass die Beschneidung von kleinen Kindern, von Jungs, eine Körperverletzung sei. Ganz laut und deutlich haben eben die christlichen Kirchen sich dagegen gewehrt, gegen dieses Ding, weil sie eben die kirchlichen Traditionen der Juden und der Muslime damit schützen wollen. Ja? Und das halte ich für ein Unding. Ja? Dann, wenn man sieht, ich habe heute Morgen gelesen, noch in der Zeitung, Thema Missbrauchsskandal in der Kirche. Es gibt ja inzwischen Kommissionen mit Wissenschaftlern, die diese Sache aufarbeiten. Auch kirchennahe Wissenschaftler, die da beauftragt sind, schätzen auf einer Skala von 0 bis 10 so quasi das erreichte Stadium irgendwo zwischen 0,5 und 2 ein.
0,5 und 2.
Ja, dass noch 8 Zahlen offen sind in der Verarbeitung dieser Dinge, denn was noch nicht stimmt, das sind die Dunkelziffern. Und vor allem, es reicht ja nicht aus, die Opfer ausfindig zu machen und zu entschädigen. Es ist auch die Frage, wie hat die offizielle Kirche gehandelt? Wie haben die Bischöfe gehandelt? Das muss alles noch aufgearbeitet werden. Ja, und dass am Anfang, als diese Missbrauchsskandale so ein nach dem anderen ans Licht kamen, da hat sich ja haben sich die Kirchen ja tatsächlich, also speziell die katholische, geriert, als ob sie ein Staat im Staate wären. Man muss sich das vorstellen, die dachten, wir urteilen das selber ab, wir versetzen den Pastor, den Priester in eine andere Diözese oder stecken ihn ins Kloster und damit ist die Sache klar. Ah nein, der gehört vor einen Staatsanwalt und er hat sich das. Ja, so wie jeder andere Bürger auch. Und da haben einschließlich Papst geglaubt, das könnte die Kirche intern regeln. Das wäre so, wie wenn wir im Sportverein sagen, da hat einer im Fußball-Jugendbereich einen Jungen vergewaltigt, ja, und dann versetze ich den zum Thema Handball. Ja, also das ist ein Unding.
Ja, das heißt, eine eigene Gerichtsbarkeit, die eigentlich dort irgendwo immer noch angenommen wird, aber nicht eigentlich im Sinne unseres Grundgesetzes, sondern im Sinne unserer Rechtsprechung irgendwo ist.
Und als ehemaliger Ethiklehrer möchte ich ganz einfach reklamieren, dass dieser Ethikunterricht eigentlich für alle Schüler angeboten werden müsste und der Religionsunterricht außerhalb des schulischen Lehrplanes stattzufinden hat.
Ja.
Für uns ist eben als Freidenker Religion Privatsache. Ja, und ich denke, die Werte, die wir in Deutschland, in Mitteleuropa, überall auf der Welt brauchen, ja, die können wir im Ethikunterricht vermitteln. Auch Religionenkunde, aber nicht Religionsunterricht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Ja, also was das angeht, noch viel zu tun, noch irgendwo viel eigentlich offen. Was mir gerade noch eingefallen ist, wie sehen Sie dann die Thematik andere Religionen, Islam, Hindus und so weiter. Also wir haben ja Menschen, die zu uns kommen, die auch mit einer anderen Glaubensrichtung kommen. Die einen sagen, das hat bei uns dann nichts zu suchen, es darf keine Moscheen geben, es darf keine Rufe geben. Wie heißt ja die religiösen Rufe, die dann eben die Moslems dann in die Moschee dann rufen sozusagen. Wie sehen Sie das? Haben Sie dann auch, ein Freidenker ist dann tolerant und sagt, es darf und soll auch diese Religionsausübung anderer Religionen bei uns in Deutschland geben? Oder wie sehen Sie das an der Stelle? Ich meine, andere sagen, das hat mit unserer Kultur in westlichen Werten nichts zu tun. Das ist ist eine andere Welt. Das gehört bei uns nicht und es gehören bei uns keine Moscheen in die Städte. Wie würden Sie das als Freidenker dann, Denker dann bewerten und beurteilen?
Eine sehr schwierige Frage. Ich sage schon seit Jahren, dass auf uns Freidenker auch mit dem Islam noch heiße Auseinandersetzungen auf uns zukommen werden. Wir sind tolerant. Allerdings, ich erinnere mich an eine Jugendfeierrede, die ich mal gehalten habe. Und da habe ich den Jugendlichen damals so sinngemäß gesagt, seid intolerant der Intoleranz gegenüber. Ja, ich kann als Freidenker viel tolerieren. Aber es gibt Grenzen der Toleranz. Zum Beispiel Ehrenmord, Zwangsverheiratungen, Zwangsbeschneidungen von 12 Tage alten Jungs. Ja, das ist Körperverletzung und das muss man nicht tolerieren. Ja, oder die Zwangsverschleierung von Frauen, die da mit Burka rumlaufen müssen. Ja, für uns ist Religion Privatsache. Da kann jemand beten, egal zu wem er will. Aber es gibt Gesetze, es gibt ein Grundgesetz und das ist für uns der Maßstab. Ja, und wenn da Grenzen überschritten werden, dann muss unser Staat, denke ich, auch viel, viel schneller und viel klarer die Grenze ziehen.
Ja. Ja. Wie würden Sie, ja, oder was würden Sie jetzt anraten, wer soll, wer kann? Gerade die Dinge, wo Sie sagen, hier haben wir noch eine zu starke Einflussnahme. Wer kann an der Stelle was tun? Sind es die Parteien oder das sind ja doch irgendwo die auch in der Legislative, in der Exekutive irgendwo die wesentlichen Entscheider oder Mitgestalter sind? Wen würden Sie an der Stelle jetzt gerne in die Pflicht nehmen? Wen würden Sie sagen, Leute, hier habt ihr, Sie haben vor diesen 100 Jahren Rechtsbruch irgendwo, haben Sie genannt oder beschrieben. Wen würden Sie da gerne in die Pflicht nehmen oder irgendwo auch zum Denken anregen, vielleicht irgendwo an den Dingen, die Sie sagen, die sind nicht in Ordnung, nicht konform auch mit dem Grundgesetz oder der eigentlichen Interpretation, dass Staat und Kirche getrennt sein sollen? Wer müsste jetzt eigentlich sich überlegen, was zu tun? Wen würden Sie dann die Pflicht nehmen und in der, ja?
Also im Prinzip alle. Ich habe vorher gesagt, jeder Tropfen höhlt den Stein. Ja, ich bin nicht so vermessen, dass ich glaube, dass ich im Laufe meines Lebens oder meines politischen Aktivseins Berge versetzen werde. Ja, aber es ist immer der öffentliche Druck, der dann die Parteien die zum Nachdenken bringt oder die Abgeordneten der Parteien, die Richter zum Nachdenken bringt, jetzt dieses unsägliche rechtsradikale Feld, das da sich gerade auftut, der Fall an Lübcke, der Mord an Lübcke. Ich denke, dass das bei den Mandatsträgern und auch bei den juristischen Institutionen einen Denkprozess auslösen wird. Ja, und so meine ich dann also auch, wenn wir diese Aufklärungsarbeit weiter treiben und die Menschen, die alle aus der Kirche ausgetreten sind, drüber nachdenken, was da alles läuft, was ich jetzt alle vorher auch gesagt habe, dann muss der Druck auf die Mandatsträger erhöht werden, um in diese Richtung aktiv zu werden. Wie gesagt, soll jeder denken, was er will. Jeder kann in eine Moschee gehen, die können auch Moscheen bauen. Und zwar nicht irgendwo in einem Industriegebiet, ja, sondern wenn es eine ordentliche Baumöglichkeit gibt, dann auch mitten in der Stadt. Da habe ich kein Problem damit. Kulturen ändern sich. Aber in dem Moment, wo in dieser Moschee Imame predigen, die aus der Türkei eingeführt werden, von dort bezahlt werden, ja, und Dinge erzählen, die mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar sind, dann gehören diese Leute rausgezogen und nach Hause geschickt. Und da müssen wir einfach konsequenter werden. Ja. Das Problem ist allerdings, wenn man Kritik an Jungenbeschneidung oder an Imamen oder an solchen Dingen, an Vielehe oder solche Dinge ausdrückt, dann wird man von manchen, ja, in Anführungszeichen, ja, Liberalen vielleicht oder auch Grünen, als Rassist, als Anti, als Islamfeind und so hingestellt. Aber ich denke, diese Grenzziehung ist notwendig.
Ja. Sind Sie in Ulm dann auch irgendwie dann politisch in dem Sinne aktiv, dass Sie sagen, man muss letztendlich auch mit den Mandatsträgern sprechen, dass Sie zum Beispiel, Sie haben vorhin gesagt, Sie waren Sozialdemokrat, in Ulm gibt es eine ausgeprägte Sozialdemokratie und engagierte Leute, sind Sie dann da irgendwie noch im Kontakt oder versuchen dann irgendwie sich zum Beispiel so aufstellen zu lassen für einen Gemeinderat, irgendwie dann vielleicht auch diese Denke mit einzubringen oder wie ist dann Ihr politisches Wirken oder Versuch irgendwo da auch mit sich einzubringen?
Nein, wie gesagt, wir haben natürlich enge Beziehungen auch über die Gewerkschaft, wir haben ein paar Beziehungen auch personeller Art zu den Linken.
Ah, ja.
Wir sind personell eng verflochten, auch mit den Naturfreunden zum Beispiel gibt es überschneidende Mitgliedschaften. Aber wie gesagt, unsere Mitgliederstruktur ist so, dass wir schon sehr, sehr viele ältere Herrschaften haben, die sich eben nicht so sehr mehr einbringen können. Und ich persönlich muss einfach sagen, mein Tag hat 24 Stunden und ich habe ja schon einige andere Aktivitäten, ja, die ich da auch noch habe. Und irgendwo ist es begrenzt. Vielleicht. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir jüngere Leute dazu kriegen würden, die dieses Ding weiter betreiben.
Ja. Wir haben noch 3,5 Minuten, deshalb so die Frage, wenn jemand sich für Sie jetzt interessiert, für Sie nicht als Person, als Person vielleicht auch, aber als Verein interessiert, wo darf der denn sich melden, wo soll der wann hinkommen, wann ist denn vielleicht ein Treff, wann ist wieder ein Programmpunkt, wann ist vielleicht die Gelegenheit, sich einfach mal dann zu treffen, mit Ihnen ja, kennenzulernen, zu unterhalten.
Also wie vorher gesagt, unter www.ulmer-freidenker.de oder auf Google bei Freidenker findet man unsere Homepage. Da ist unsere grundlegenden Ideen drauf, da ist Aktuelles drauf, unser ganzes Programm ist da zu sehen und wo wir uns auch treffen. Nächsten Dienstag zum Beispiel im Haus der Gewerkschaften einen Vortrag. Wir machen auch informelle Veranstaltungen, zum Beispiel Stammtisch, oft im Schillergarten bei FEMI. Oder wir machen auch Spieleabende, wo wir einfach mal so zwanglos zusammensitzen. Also es ist nicht nur immer bierernst.
Sie haben vorhin gesagt, Ihnen fehlen junge Leute. Das frage ich mal, sind es auch Frauen, Jungs und Mädels oder ist es mehr ein Männerverein eigentlich? Oder?
Nein, es ist nicht. Also es ist Frauen und Männer, ich denke pari. Oh. Ja. Aber wie gesagt, die jüngeren Leute, die fehlen uns ein bisschen.
Ja. Was sind denn die Jüngsten überhaupt? In welche Richtung?
Ganz jung ist immer relativ. Um die 30, würde ich sagen.
Ach so, ja. Oho, okay. Ja. Ja, also der und die Älteren, welche Richtung, was so?
Range ja, so dann so ab 45 aufwärts, ja. Aber dann eben sehr, sehr viele, die schon seit Anfang der 50er Jahre dabei sind, also 70, 80-Jährige haben wir auch viele.
Ja. Und gerade dein Angebot für Jüngere, also wenn Sie jetzt an 20-Jährige oder so denken, also mit Auslügen, irgendwie was, gibt es irgendwie was oder besondere Vorträge oder irgendwie Kurse oder irgendwie Veranstaltungen, irgendwas, wo Sie auch vielleicht Jüngere irgendwie begeistern können, weil wir haben wahrscheinlich jüngere Hörer überwiegend jetzt.
Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir da welche hätten, dann könnten wir das anbieten. Ja, wir haben jetzt einen jüngeren IT-Fachmann dazugekriegt, der bei uns auch die Homepage betreut. Vielleicht ließe sich da mal was machen, aber da brauchen wir dazu Leute, nicht wie mich. Ja, ich bin ein Digital, wie sagt man da, Analphabet, ja, beinahe ich kann ein Handy bedienen und das war's dann. Ja. Ja, und da könnten wir natürlich Kapazitäten brauchen, um da einiges loszumachen. Mhm. Und unsere Ausflüge und kulturelle Fahrten, die sind kunsthistorisch ausgerichtet, also ob das jetzt so 20-Jährige anspricht, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Aber wie gesagt, das Thema Fridays for Future, Thema Umwelt. Mhm. Das wäre also bei uns natürlich wirklich gut angesiedelt. Mhm. Ja, und dazu bräuchten wir natürlich jüngere Leute, die auch aktiv sind.
Mhm. Schön, ich gucke auf die Uhr. Herr Moser, wir haben schon wieder 16:59 und 28 Sekunden. Insofern sind wir mit der Plattform auch schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind und ein bisschen über den Verein und über sich und über die Aktivitäten erzählt haben. Ich glaube, jetzt mal ein bisschen eine konkretere Vorstellung. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mein Name ist Michael Trosten. Sie sagen nochmal Ihren Namen. Sie waren der Herr?
Johannes Moser. Genau. Und ich bedanke mich für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen. Das war die Plattform für heute. Und wir sagen hiermit Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.